Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zur 38. Ausgabe des Podcasts aus der Bibliothekswissenschaft, erschienen Ende November 2025. Mein Name ist Carsten Schuld und ich mache diesen Podcast. Das verbindende Element der beiden Texte, die ich heute vorstellen werde, ist, dass sie sich mit der konkreten Arbeit von BibliothekarInnen beschäftigen. Also, wie sieht deren Arbeitsalltag aus? Aber es geht dabei um verschiedene Unterfragen. Im ersten Text geht es darum, ob und wenn ja, was BibliothekarInnen eigentlich lesen, wenn sie während ihrer Arbeitszeit lesen. Die Studie wurde in den USA durchgeführt, also geht es auch um die dortige Situation. Der zweite Text stammt aus Kanada und dann geht es auch um die Situation in diesem Land. Hier wird dann die Frage gestellt, ob und wie Bibliothekarinnen an ihren Hochschulen das Thema Barrierefreiheit beachten, wenn sie Entscheidungen über den Bestand ihrer Bibliothek treffen. Im Interlude ein Hinweis auf die aktuelle Ausgabe der Librias und deren laufenden Call. Sektion 1. Ich gebe zu, der Artikel, den ich besprechen möchte, hat einen spannenderen Titel, als der Inhalt selber es ist. Das heißt nicht, dass der Inhalt falsch oder uninteressant wäre, ich hätte mir einfach nur etwas anderes vorgestellt. Der Titel lautet »It must be nice to get paid to read. Librarians on Reading at Work«. Die Studie stammt von Amelia Anderson und erschien im Journal of Librarianship and Information Science noch als Online-First, also ohne Heftnummer. Erhofft hatte ich mir vielleicht eine kulturwissenschaftliche Studie dazu, was BibliothekarInnen über das Lesen als Teil ihrer bibliothekarischen Arbeit geschrieben und gesagt haben. Vielleicht noch mit einem historischen Fokus, wo man hätte sehen können, dass die direkte Arbeit mit Literatur immer weiter an den Rand der Bibliotheksarbeit gerückt ist oder so. Man macht sich ja immer so Gedanken, wenn man einen guten Titel liest. Der hat also was ausgelöst. Was der Text aber eigentlich ist, ist eine Umfrage unter BibliothekarInnen in den USA dazu, ob sie überhaupt während ihres Arbeitsalltags lesen, also wenn man so sagt, auf Arbeitszeit lesen und wenn ja, was. Das ist nicht ganz so, sagen wir einmal, lustig, aber auch nicht falsch. Die Frage, ob und was BibliothekarInnen während der Arbeit lesen, stellt sich selbstverständlich aus zwei Gründen. Erstens gibt es offenbar die Vorstellung, gar das Vorurteil, dass BibliothekarInnen ständig lesen würden und das auch während der Arbeitszeit. Oder sagen wir mal so, BibliothekarInnen scheinen zu denken, dass es diese Vorstellung bei anderen Menschen gibt. Ob das überhaupt stimmt oder ob das nicht vielleicht auch wieder so gefühlte Evidenzen sind, ist nicht so einfach zu klären. So oder so, wenn es die Vorstellung gibt, aber gleichzeitig eigentlich bekannt ist, dass BibliothekarInnen eigentlich immer zu viel Arbeit bei zu wenig Zeit haben, dann ist es berechtigt, mal zu schauen, wie viel davon eigentlich stimmt. Und zweitens ist Lesen selbstverständlich für eine Profession und eine professionelle Arbeit notwendig. Durch Schreiben und Lesen von professioneller Literatur wird ja in jeder Profession überhaupt Wissen produziert, Diskussionen angestoßen, Erfahrungen geteilt. Das gilt nicht nur für das Bibliothekswesen, sondern für alle Professionen. Irgendwie muss Wissen verbreitet werden, ansonsten kann sich die Profession nicht entwickeln. Es ist also für das Bibliothekswesen, aber auch für die einzelnen BibliothekarInnen relevant, dass sie Fachliteratur lesen und sich informieren, wie sie bestimmte Aufgaben angehen können. Und gleichzeitig, das ist jetzt spezifisch für Bibliotheken, gibt es eine ganze Reihe von BibliothekarInnen, zu deren Aufgaben es gehört, mit Literatur umzugehen. Also beispielsweise Belletristik auszuwählen und zu empfehlen oder in den USA auch Buchclubs zu leiten. Oder vielleicht mehr im Dachraum Bilderbuchkinos durchzuführen oder so. Das gilt vor allem für die KollegInnen aus den öffentlichen Bibliotheken, aber da bei einer recht großen Zahl. Und wer beispielsweise Bücher empfehlen soll, sollte die vielleicht doch zumindest auch mal angelesen haben. Anekdotisch, so wird das jetzt auch in der Studie am Anfang gesagt, gibt es die Erfahrung, dass einerseits davon ausgegangen wird, dass sich BibliothekarInnen fachlich ajour halten, also immer auf dem aktuellen Stand der Fachdiskussion sind, aber andererseits dafür eigentlich keine Zeit haben und auch oft im Job nicht dabei unterstützt werden. Es gibt halt immer noch etwas anderes zu tun. Das ist widersprüchlich, aber es ist auch anekdotisch. Vielleicht ist es übertrieben. Kurzum, es geht in dieser Studie darum, was BibliothekarInnen im Rahmen ihrer Arbeit lesen. Lesen als professionelle Praxis. Wie viel lesen sie und auch dürfen sie das? Also können sie dafür Arbeitszeit nutzen oder tun sie es vielleicht heimlich? Es geht aber nicht um Freizeitliteratur, also ob mehr BibliothekarInnen aus Spaß an der Freude Gedichte lesen oder nicht. Das muss eine Frage für andere Studien bleiben. Methodisch nutzte Anderson jetzt wieder einmal eine Umfrage. Da ist jetzt wenig Spannendes so zu sagen. Es wurde eine digitale Umfrage aufgesetzt, bei der danach gefragt wurde, in welchem Bibliothekstyp die BibliothekarInnen arbeiteten, wie lange schon, auf welcher Position und so weiter, sowie was die Erwartungen in Bezug auf Fachwissen und Wissen über Belletristik sind. Und dann wurde nach ihrer Lesepraxis gefragt. Verteilt wurde die Einladung zur Umfrage über bibliothekarische Mailinglisten in den USA. Offen war sie 2 Wochen, was etwas kurz erscheint, aber es gab 280 auswertbare Antworten. Insoweit hat es offenbar ausgereicht. Die Kolleginnen wollten dazu etwas sagen. Was zeigte sich nun? Wichtig ist jetzt, dass vor allem BibliothekarInnen antworteten, welche eine bibliothekarische Ausbildung durchlaufen hatten und auch fest angestellt waren. Es geht hier also, wenn man so will, um professionelles Personal. Dafür aber aus allen Bibliothekstypen. Zuerst zeigte sich nun, dass fast alle der antwortenden BibliothekarInnen den Eindruck hatten, dass von ihnen erwartet wurde, well-read zu sein, also sich mit der Fachliteratur auszukennen. Nicht alle, aber viele der BibliothekarInnen aus öffentlichen Bibliotheken berichteten auch, dass von ihnen erwartet wird, Buchclubs zu leiten. Das ist vielleicht US-spezifisch, noch zumindest sind Buchclubs in Bibliotheken des Dachraumes nicht so sehr verbreitet. Aber das Interessante ist, dass von denen, die Buchclubs leiteten, nur leicht über die Hälfte sagten, dass dann auch erwartet wird, dass sie die betreffenden Bücher selber gelesen haben. Und von denen wieder erhalten nur etwas über 50% dafür auch Arbeitszeit. Die anderen, ich weiß auch nicht so richtig, müssen sich den Inhalt selber irgendwie draufschaffen, bevor sie den Buchclub leiten. Vielleicht ist das ja der Grund, warum man nicht selten in den aktuellen englischsprachigen Romanen gleich Fragen für Buchclubs mit abgedruckt hat, damit Leute auch Buchclubs leiten können, ohne den jeweiligen Inhalt der jeweiligen Bücher zu kennen? Maybe. Aber es ist schon etwas absurd. Die Umfrage zeigte aber auch, dass ein großer Teil der BibliothekarInnen für das Lesen von Fachliteratur Arbeitszeit zur Verfügung gestellt bekommen. Also 80% sagen das, quer über die Bibliothekstypen hinweg. Fachliteratur zu lesen ist okay, aber die Romane für die Buchclubs weniger. Lustigerweise setzt sich das auch bei der Frage fort, ob sie am Infodesk lesen dürfen. Da gibt es den gleichen Unterschied. Fachliteratur lesen ist in den meisten Fällen okay, fast 3/4 sagen das. Aber Belletristik nein. Das ist nur in rund 30% der Bibliotheken akzeptiert. Ein ähnlicher Unterschied fand sich auch beim Lesen am Bildschirm oder Lesen von gedruckter Literatur. Bildschirm ist viel eher akzeptiert als gedrucktes. Man kann vermuten, dass das eine professionell aussieht und das andere nicht. Es ist zumindest ein interessanter Unterschied. Es ist auch nicht so, dass es dabei nur um Vorgaben der Bibliotheksleitung geht. In offenen Antworten betonten BibliothekarInnen auch, dass sie selber wahrgenommen werden wollen als aktiv arbeitend. Es soll nicht so aussehen, als würden sie Zeit verschwenden. Es geht an sich offenbar um das Selbstbild und darum, was BibliothekarInnen denken, was NutzerInnen von ihnen denken. Oder auch, was die Administration denkt, wenn sie einmal in der Bibliothek vorbeikommt. Fachliteratur lesen würde einen guten Eindruck machen, andere Literatur nicht. In wissenschaftlichen Bibliotheken mag das noch einfach sein, aber gerade in öffentlichen Bibliotheken oder Schulbibliotheken schwierig. Wie sollen die BibliothekarInnen dort etwas über Belletristik oder Poesie oder so wissen, wenn sie nicht einmal reinlesen können? Anderson streicht das am Ende auch heraus. Grundsätzlich scheint es nicht so, als dürften BibliothekarInnen keine Fachliteratur lesen, zumindest wenn sie in Form von Artikeln erscheint. Aber es gibt das Phänomen, dass vor allem BibliothekarInnen in öffentlichen Bibliotheken Aufgaben haben, für die sie Lesezeit benötigen würden, die sie aber nicht bezahlt bekommen. Das ist ein Problem. Gleichzeitig wird betont, dass wir nicht wissen, wie die NutzerInnen das eigentlich alles wirklich wahrnehmen. Das wird eher vermutet. Aber fänden Sie es wirklich falsch, wenn Sie BibliothekarInnen in der Öffentlichkeit einen Roman lesen sähen? Finden Sie es gut, wenn BibliothekarInnen Fachliteratur lesen? Das bleibt eine offene Frage. Am Ende betont Anderson, dass BibliothekarInnen das Lesen von Fachliteratur als Teil der professionellen Arbeit ansehen und fördern sollten. Mein Hinweis am Ende hier, grundsätzlich stimme ich dem zu. Aber wie es im Dachraum ist, wissen wir dadurch noch nicht. Falls jemand also ein Thema für eine Bachelorarbeit oder so sucht, hier wäre eins. Interlude. Im Interlude verweise ich gerne darauf, dass letztens endlich die Ausgabe 47 der Libreas mit dem Schwerpunkt Lug und Trug im Wissenschaftssystem erschienen ist. Leider nicht mit so vielen Texten, wie ich oder die ganze Redaktion sich erhofft hat. Aber für die Eigenwerbung, ich habe in dieser Ausgabe einen Text mit einem ganz anderen Thema veröffentlicht. In ihm geht es um die Waldhandschrift, die in der Stiftsbibliothek St. Gallen liegt. Das ist ein interessantes Objekt. Ein in mittelalterlicher Technik erstelltes Buch, handgeschrieben auf Pergament und so weiter, aber aus den 1980er Jahren. Inhaltlich geht es um das Waldsterben in der Schweiz. Das Buch muss man in St. Gallen einsehen. Es darf nicht reproduziert werden, außer durch Abschreiben. Es ist als Objekt und Projekt recht offen für verschiedene Zugänge. Ein ökologisches Projekt, ein Aufruf zum Handeln, ein Spiegel der Schweiz in den 1980er Jahren, ein Projekt der Experimental Archaeology, ein Projekt, das auf lange Zeiträume verweist. Ich habe mir im Frühjahr ein paar Wochen Zeit genommen, das Buch direkt anzuschauen und übers nachzudenken. Der Text, der daraus entstanden ist, ist ein persönlicher Essay, auch über die Berge in Graubünden. Es war eine schöne Abwechslung zu den sonstigen Texten, die ich sonst so lese oder schreibe. Genau. Aber nach der Ausgabe 47 kommt die Ausgabe 48. Der Call for Papers für diese Ausgabe ist auch schon veröffentlicht. Es soll in der nächsten Ausgabe der Libreas um das Thema Interviews gehen. Einerseits soll die Methode Interviews, die gerne angewendet wird, wenn Bibliotheken einmal etwas über ihre NutzerInnen wissen wollen, reflektiert werden. Andererseits ist es ein Aufruf an BibliothekarInnen, Interviews mit den Personen aus dem Bibliothekswesen zu führen, die sie interessieren. Interviews sind immer ein gutes Format, um Fragen zu stellen und Erfahrung zu sammeln. Ich hoffe, dass die Anregung viel aufgenommen wird. Es gab übrigens einen anderen Entwurf für den Call der Libreas. Aber kurz bevor der veröffentlicht wurde, publizierte die OBIB einen eigenen mit fast dem gleichen Thema. Bei der OBIB lautet der Schwerpunkt Literatur und Daten in Gefahr, die Sicherung des freien Zugangs zu Informationen in Zeiten politischer Einflussnahme. Bei der Libreas sollte es um Bibliotheken und die Krise der Demokratie gehen. Die Deadline für die OBIB ist jetzt fast schon rum. Die Libreas hat explizit dazu aufgerufen, jetzt bei der OBIB einzureichen. Aber dass zwei Redaktionen praktisch zum gleichen Thema zur Einreichung von Beiträgen aufrufen wollten, ist selbstverständlich ein Zeichen, dass es sich um ein relevantes Thema handelt. Und dazu passend noch ein Hinweis aus meiner Arbeit. Zu der Frage, gibt es eine Welle der Zensur in Bibliotheken in Deutschland, habe ich Anfang November einen Vortrag gehalten. Eingeladen hatte der Landesverband Baden-Württemberg des DBV, der eine Veranstaltung zum Themenbereich organisierte. Es gibt auf dem YouTube-Kanal des Verbandes eine Aufzeichnung der Veranstaltung. Erst mein Vortrag und dann eine Diskussionsrunde mit PolitikerInnen aus dem Landtag und Bibliothekaren. Der Landesverband hatte jemand aus jeder Fraktion eingeladen, was sie jetzt nicht alle richtig finden werden. Mir scheint es auch keinen Mehrwert gebracht zu haben, dass da ein Vertreter der rechtsextremen Partei versuchen durfte, die Diskussion mit einer absonderlichen Geschichte vom eigentlichen Thema abzubringen. Aber gleichzeitig ist er damit vollkommen aufgelaufen und es war auch nicht meine Entscheidung. Trotzdem, falls jemand den Vortrag sehen möchte, er ist online. Sektion 2. Barrierefreiheit in Bibliotheksbeständen, aber in Kanada. Genauer in drei der kanadischen Provinzen. Darum geht es in der zweiten Studie, die ich vorstellen werde. Erst die bibliografischen Angaben. Der Text stammt aus einer kanadischen Zeitschrift, deshalb hat er eigentlich, wie alle Beiträge in der Zeitschrift, einen englischen oder einen französischen Titel, zwei Abstracts, zweimal Keywords. Die Zeitschrift hat eigentlich auch zwei Untertitel, aber weil der Text englisch ist, nenne ich auch nur die englische Variante. Also, es geht um den Text Accessibility and Collection Development in Academic Libraries in Manitoba, Nova Scotia and Ontario von Agnesia Hayes und Joseph Hayes. Erschienen in der Partnership The Canadian Journal of Library Information, Practice and Research. Jahrgang 20, 2025, Ausgabe 1. Die drei Provinzen, die da im Titel genannt werden, scheinen vielleicht etwas absurd ausgewählt. Manitoba und Nova Scotia sind recht klein und wenig besiedelt. Ontario hingegen groß und mit der Metropolitanregion Toronto auch die Provinz, in der die meisten Menschen in Kanada leben. Das wäre ein wenig so, als würde man in der Schweiz gerade die Kantone Zürich, Schwyz und Obwalden auswählen. Etwas absurd. Der Grund für diese Auswahl aber ist, dass diese drei Provinzen alle gesetzliche Regelungen zur Barrierefreiheit haben. Öffentliche Einrichtungen, inklusive Hochschulen und deren Bibliotheken, müssen in diesen Provinzen, wenn möglich, Barrierefreiheit umsetzen. Im Umkehrschluss heißt das dann auch, dass es in den anderen Territorien und Provinzen nicht geregelt ist. Aber das ist eine andere Geschichte. In der Studie wollten die AutorInnen wissen, ob diese Regelungen einen Einfluss darauf haben, wie in Hochschulbibliotheken Bestände ausgewählt werden. Also erst, ob in den Collection Development Policies entsprechende Kriterien aufgenommen wurden. Diese Policies sind in Kanada und in den USA Standard in Bibliotheken. Unter anderem regeln sie, wie die Bestände ausgewählt werden und, zumindest in der Theorie, sind sie Vorgaben, an die sich die BibliothekarInnen dann auch halten sollten. Im zweiten Teil der Studie wird dann konkret bei BibliothekarInnen nachgefragt, wie sie entscheiden, ob ein Medium barrierefrei ist oder nicht. Was recht früh im Text betont wird, ist, dass auch in der kanadischen Fachliteratur nicht so richtig bekannt ist, ob und wenn ja, wie die Policies wirklich in den Bibliotheken genutzt werden. Es gibt Literatur darüber, wie die Policies selber erstellt und fortgeschrieben werden sollen, aber nicht so viel über die konkrete Praxis. Die eigentliche bibliothekarische Arbeit ist auch in Kanada recht unsichtbar. Okay, da es sich um zwei verschiedene Fragen handelte, wurden auch zwei verschiedene Methoden verwendet. Für die erste Frage wurden die Collection Development Policies der Hochschulbibliotheken dieser drei Provinzen zusammengetragen, diese gelesen und geschaut, ob Barrierefreiheit irgendwie erwähnt wurde. Für die zweite Frage wurde wieder einmal eine Umfrage benutzt. Die wurde online durchgeführt, wobei die Befragten gesondert gesucht und dann per Mail angeschrieben wurden. Die Recherche nach den Befragten wird nicht so richtig beschrieben. Wäre jetzt meine Anmerkung, wenn ich Reviewer für den Text wäre. Aber es ist klar, dass es auch in Kanada in jeder Bibliothek etwas anders ist, wer für die konkrete Auswahl von Medien zuständig ist und wie die jeweilige Position heißt. Dennoch, es gab Antworten von 41 BibliothekarInnen aus den drei Provinzen, wobei die meisten aus Ontario stammten. Was auch zu erwarten war, da dort die meisten Menschen wohnen und die meisten Hochschulbibliotheken existieren. Am Ende wurden dann die Antworten direkt berichtet. Zur ersten Frage, also ob die jeweiligen Gesetze auf Provinzebene einen Einfluss auf die Policies der Bibliotheken hatten, die Antwort ist ja, aber nur zum Teil. In Manitoba wurde bei 11 Bibliotheken keine Policy gefunden, welche direkt Barrierefreiheit erwähnte. Beziehungsweise der Begriff accessible wurde einmal benutzt. Accessibility wäre das Substantiv dazu, das man mit Barrierefreiheit übersetzen kann. Aber es kann halt auch einfach Zugänglichkeit bedeuten. Da das Wort in den Policies in Manitoba ohne weiteren Kontext genutzt wird, ist nicht klar, wie es gemeint ist oder verstanden wird. In Nova Scotia wurden 10 Bibliotheken untersucht. 6 hatten publizierte Policies und von denen erwähnten 3 Barrierefreiheit explizit. 3 von 10. Das ist nicht nichts, aber angesichts dessen, dass es sogar ein Gesetz gibt, das es vorschreibt, doch zu wenig. In Ontario wurden 44 Bibliotheken angeschaut, 30 mit zugänglichen Policies. Und von diesen 30 erwähnten 17 Barrierefreiheit. Also 17 von 44. Auch nicht nichts, aber weniger als erwartet. Offenbar nehmen also Bibliotheken die Barrierefreiheit nicht so ernst wie die Gesetze oder die AutorInnen unserer Studie. Aber nur weil es nicht explizit als Kriterium in den Collection Development Policies festgehalten ist, heißt es noch nicht, dass BibliothekarInnen es nicht doch anwenden, wenn sie über Medien entscheiden. Oder auch andersrum. Vielleicht steht es in den Policies, wird aber auch gar nicht beachtet. Deshalb war die zweite Frage, wie es in der Realität aussieht. Was waren die Ergebnisse dieser Umfrage? Zuerst, auffällig war, dass nur ein Teil der Antwortenden wirklich etwas zum Thema zu sagen hatte. Von den 41 BibliothekarInnen, die vollständig antworteten, waren das 24, also rund die Hälfte. Interessant war, dass offenbar mehr die Umfrage starteten und angaben, dass sie Barrierefreiheit als ein Kriterium nutzten, aber dass davon 18 die Umfrage abbrachen. So als hätten sie vielleicht während den Antworten gemerkt, dass sie es doch nicht tun. Vielleicht. Es kann immer verschiedene Gründe geben, warum jemand eine Umfrage abbricht, aber man kann vermuten, dass es zumindest teilweise mit den Fragen zu tun hatte. Doch von den 24, die bis zum Ende antworteten, wurde auch klar, dass es vor allem ihr persönliches Interesse und Wissen war, was sie dazu brachte, Barrierefreiheit zu beachten. Policies waren nicht unwichtig, aber nicht so wichtig wie das eigene Interesse. Die eigene Erfahrung der BibliothekarInnen spielte eine wichtige Rolle. Also, ob sie NutzerInnen oder Familienmitglieder mit Beeinträchtigung kannten oder aber selber mit Beeinträchtigung lebten. Aber wichtiger war, ob sie über Barrierefreiheit gelernt hatten. Bildung über Barrieren und Barrierefreiheit war der größte Motivationsfaktor für sie. Zudem gab es die Tendenz, dass die BibliothekarInnen die Angaben, Barrierefreiheit als Kriterium zu nutzen, auch mehr über das Thema zu wissen schienen. Ihre Antworten bei den offenen Fragen wären genauer gewesen und hätten Begriffe und Konzepte benutzt, die zur Diskussion um Barrierefreiheit gehörten. Aus den Antworten ergaben sich aber auch vier Gründe, warum andere BibliothekarInnen Barrierefreiheit nicht als Kriterium nutzten. Aber das waren nur wenige Antworten von den KollegInnen, die sich auch selber entschieden hatten, überhaupt darauf zu antworten. Insoweit sollte man nicht schließen, dass das alle Gründe sind. Aber es sind interessante Punkte. Erstens gaben die BibliothekarInnen an, dass sie reagieren würden, wenn jemand anders sie darum angeht. Also wenn es in Policies geregelt ist oder aber wenn jemand spezifische Wünsche äußert. Sie waren nicht dagegen, aber sie sahen die Verantwortung bei anderen. Der zweite Grund war, dass einige BibliothekarInnen offenbar gar nicht an das Thema denken, wenn sie Medien auswählen. Drittens gaben die Befragten an, dass es weitere Kriterien gibt, die sie auch beachten müssten, bevor sie überhaupt zu der Frage kommen, wie es um die Barrierefreiheit der jeweiligen Medien bestellt ist. Und viertens zeigte sich, dass viele BibliothekarInnen der Meinung waren, dass sie zu wenig über das Thema wissen würden. Was selbstverständlich zurückgebunden werden kann dazu, dass die, die mehr zum Thema wussten, auch eher auf Barrierefreiheit achteten. Hayes und Hayes schließen den Text mit der Feststellung, dass die Umsetzung der Anforderungen im Bereich Barrierefreiheit bei den Auswahlprozessen der Bibliotheken in den drei kanadischen Provinzen im besten Fall als uneinheitlich beschrieben werden kann. In gewisser Weise scheint es von den einzelnen Bibliotheken und BibliothekarInnen abzuhängen, ob das Thema beachtet wird oder auch nicht. Gleichzeitig zeigte sich, so ihre Interpretation, dass es einen Bedarf für mehr Unterstützung für die KollegInnen gibt. Mehr Wissen über Barrierefreiheit hilft, dass diese bei den Auswahlprozessen beachtet wird, was wohl dann auch zu barriereärmeren Beständen führen würde. So zumindest die Vermutung. Insoweit würde, das ist ihre Überzeugung, mehr Unterrichtung zum Thema auch zu besseren Beständen führen. Das ist dann am Ende auch ihre Aufforderung. Das kanadische Bibliothekswesen sollte gemeinsam angehen, Wissen zu diesem Thema zu verbreiten. Das ist jetzt vielleicht etwas, was als Idee oft geäußert wird. Aber hier, in diesem Fall, scheint es sich tatsächlich einmal aus den Ergebnissen der Umfrage herzuleiten. Okay, damit sind wir am Ende der Ausgabe 38 dieses Podcasts angekommen. Ich hoffe, es hat Ihr Interesse bedient und wir hören uns in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, stay bei Ihnen.